Ich bin nicht ganz so fit. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen fitter. Ich möchte mich jetzt zuerst vorstellen. Mein Name ist Markus und ich arbeite als freier Journalist und arbeite da zu den Themenbereichen extreme Rechte, Neonazis, Politik und aber auch zu IT- und Datenschutzthemen. Und da die ersteren Themen natürlich, wie man hier in Dresden besonders gut weiß, sehr, sehr verknüpft sind mit dem Thema Datenschutz, werde ich hier heute mal einen Mix aus all den Sachen euch vortragen. Ja? Ich habe mein Wasser. Okay, danke. Ja, ich habe zuerst mal ein bisschen technische Probleme. Ich muss jetzt leider doch mit dem Skript hier arbeiten, weil ich hier nicht diese Folien auf den Beamer draufkriege, getrennt von dem Ding. Das heißt, ihr müsst da ein bisschen entschuldigen, es ist ein bisschen viel auf dem Bildschirm, aber hört lieber irgendwie, was ich dazu sage. Aber ich zeige euch auch ein paar Inhalte, die ihr dann ohne abzulesen dann direkt erkennen könnt. Also wie gesagt, das Thema heute ist Selbstdatenschutz für Einsteigerinnen. Und mal als allererstes die Inhalte ein bisschen vom Überblick her zu geben. Zuerst will ich sagen, weshalb Datenschutz und Verschlüsselung Sinn machen. Dann euch ein bisschen aufzeigen, wie transparent die Benutzung eures Computers ist, wenn jemand an die Festplatte bzw. an den Rechner kommt. Dann will ich euch ein bisschen zeigen, wie transparent es ist, wenn man sich im Internet bewegt und dort kommuniziert oder Daten abruft. Dann will ich euch noch ein paar Worte sagen, warum das so ist, warum die Wirtschaft so viel speichert, was der Staat und die Behörden speichern, wie sie rankommen, ein paar Worte zu Datenmissbrauch und dann auch will ich dann noch ein paar Vorurteile ausräumen, warum aufgrund welcher Techniken die Datenflut nicht so groß ist, dass man damit nicht mehr zurechtkäme, wenn man auf der Seite der Überwacher ist. Dann gibt es ein paar praktische Selbstdatenschutztipps und ein paar Warnungen dazu. Also erstmal, weshalb Datenschutz und Verschlüsselung Sinn macht. Wenn wir hier von Nullen oder Einsen reden, dann hat das nicht irgendwie nur Bezug zur Mathematik oder zu Hobbys im Rechenbereich, sondern das geht ja im realen Leben, wenn da Datenverarbeitung stattfindet, auch um reale Sachen. Das heißt, so eine 1 oder 0, je nachdem, für was sie in welchem Kontext steht, ist zum einen wertvoll, weil sie Ware ist, zum anderen kann es sehr sensibel sein, was da hinterlegt ist. Nehmen wir mal an, eine 0 oder eine 1 steht nicht für eine 0 oder 1 in der Mathematik, sondern auf einem Formular für Person ist HIV positiv getestet worden oder sie ist es nicht. Das kann sowohl als Ja oder Nein gespeichert werden, das wäre dann in der Informatik die 0 oder 1. Und sowas kann dann natürlich stigmatisieren. So Daten können auch richtig gefährlich werden. Nehmen wir mal an, wir haben hier irgendwelche Formulare oder Daten über euren Gesundheitszustand. Dann kriegt die FDP irgendwann nicht mehr 1,8%, sondern 18%. Stellt die Forderung auf, Krankenversicherungen werden alle privatisiert. Dann kommen die Wahlmaschinen, dann kriegt sie 118%. Die Krankenversicherung wird abgeschafft, gibt es nur noch private. Wenn es dann Daten über euch gibt, dass er dieses oder jenes Symptom zeigt, dann kriegt ihr keine Krankenversicherung. Versicherung, da könnte das sicher sein. Das können manche auch schon mal heute bei Privaten versuchen, wenn sie irgendwelche Vorerkrankungen hatten, keine Chance. Dann können Daten natürlich auch Angriffsziele aufklären. Ich kenne auch diverse Fälle, wo zum Beispiel irgendwelche Leute geschützt werden mussten, dann in Häusern oder Wohnungen untergebracht wurden, wie zum Beispiel im Frauenhaus oder so etwas. Und wenn dann die Telekom die Daten rausgibt, wer da gerade wo sich befindet, dann haben die Personen dort manchmal ein Problem. Das heißt, es sind nicht immer harmlose Nullen und Einsen und Bytes. Ich habe das mal hier ein kurzes Beispiel zusammengestellt. Das wäre jetzt zu einer Person nur ein einziges Byte Daten. Ein Byte ist nichts, gar nichts. Das sind gerade mal 8 Bit. Davon können wir Milliarden speichern, wenn nicht aber Milliarden. Und wenn das Byte einfach hier diese 8 Nullen oder Einsen für so ein Formular benutzt wird, wie ist vorbestraft oder ist politisch aktiv, gewerkschaftlich organisiert, Religionsgemeinschaftsmitglied, Drogenkonsument, verheiratet, was auch immer, Und diese Beispiele sind gar nicht mal so fern. Also es gibt zum Beispiel wirklich diese sogenannten Limo-Dateien, wenn ihr irgendwo kontrolliert wurdet am Rande von einer Demonstration. Ach so, sorry. Okay, danke. Also wie gesagt, das ist nicht aus der nicht alles aus den Fingern gesaugt. Zum Beispiel politisch aktiv wird von der Polizei tatsächlich festgehalten. Wenn ihr mal irgendwann kontrolliert werdet am Rande von einer Demo, dann landet ihr ganz schnell in einer Datei, die nennt sich Limo, das heißt dann links motiviert. Das mit dem gewerkschaftlich organisiert. Das war tatsächlich der Plan, sowas zu speichern bei der Elena-Datenbank, die jetzt Gott sei Dank gescheitert ist. Aber dort gab es tatsächlich Felder, wo eingetragen werden konnte, ob jemand an Streiks beteiligt war oder nicht. Also das ist tatsächlich Realität. Die Religionszugehörigkeit wird ja gespeichert, weil die Steuer gemacht wird. Und wird man einmal mit Drogen kontrolliert, dann ist man auch ganz schnell in der Datei bei Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Also wie gesagt, das hat alles direkten Bezug und diese Daten sind schützenswert. Datenschutz macht Sinn. Leider sieht die Praxis anders aus und das zeige ich euch jetzt anhand einiger Beispiele. Also zum einen speichert euer Computer ständig Daten über das, was ihr mit diesem anstellt oder was ihr damit bearbeitet. Also ich weiß nicht, wie viele von euch haben euren Computer die Festplatte verschlüsselt? Könnt ihr mal die Hand hochheben? Oh, das ist ja schon mal relativ viel. Das ist aber auch nur hier so. Wer verschlüsselt denn Kommunikation, also E-Mail oder Chats? Ja, ich bin beeindruckt. Das ist schon mal gut. Auf jeden Fall, falls ihr das nicht tut, ihr kennt das sicherlich, wenn ihr bei eurem Rechner eine Datei wieder aufmachen wollt, dann, wer kennt das Feature, dass man dann sagt, letzte geöffnete Dateien anzeigen und dort die auswählen? Kennt das jemand? Ja, ist ein super praktisches Feature. Ich brauche nicht immer durch die Verzeichnishierarchie, aber damit mir der Computer sowas anbieten kann, muss der natürlich festhalten, was ich wann und wie oft geöffnet habe, damit er mir ausrechnen kann, was will ich vermutlich. Und das bedeutet, wenn ich eine Datei aufmache, wird das irgendwie vermerkt. Dann gibt es diverse Programme, die legen Logfiles an, zum Beispiel ein FTP-Programm legt ein Logfile an, ich habe jetzt die oder die Datei irgendwo veröffentlicht. Ihr kennt es alle vom Handy oder Telefon, Anruflisten, die zuletzt gewählten Nummern oder sowas, super praktisch, ich brauche das nicht alles neu eintippen, aber damit das funktioniert, muss sich der Rechner natürlich merken, was ich zuletzt getan habe. Dann gibt es noch Caches und Temporärdateien. Wenn mein Computer mir irgendwelche kleinen Thumbnails anzeigt, also so diese Vorschaubilder, dann rattert er nicht jedes Mal die komplette Festplatte durch, um irgendwie kleine Ansichten daraus nur im Speicher zu generieren. Der wirft das auf die Festplatte, damit es bleibt, so kleine Voransichten. Und wenn ich von einem verschlüsselten Bild so eine Voransicht irgendwo nochmal nebendran liegen habe, weil die automatisch erstellt wurde, dann nützt mir unter Umständen der Schutz nicht viel. Was noch ein sehr großes Problem ist, wenn ihr auf eurem Rechner irgendwas bearbeitet, irgendwelche Dateien habt und die löscht, dann bedeutet das nicht, dass die Daten verschwunden sind vom Computer, sondern es bedeutet nur, die sind irgendwie aus dem Inhaltsverzeichnis und aus dem Explorer und so weiter draußen. Der Speicherplatz, der dort verwendet wurde, wird als für zukünftige Verwendung frei markiert, was aber bei den heutigen Festplattengrößen und so viel Speicher, wie wir frei haben, überhaupt total unwahrscheinlich ist, dass das in nächster Zeit wirklich komplett überschrieben wird. Das heißt, es betrifft Festplatten sowohl wie Speicherkarten. Wenn ihr irgendwie Fotos macht mit dem Fotoapparat auf eine Speicherkarte, tut die auf den PC ziehen und auf der Karte löschen. Das kann wirklich jeder Laie wiederherstellen und gucken, was ihr davor fotografiert habt. So, dann Ein ganz wichtiger Aspekt, was auf eurem PC noch zu finden ist, ist bei Dokumenten, Dateien und Fotos sind relativ häufig sogenannte Metadaten enthalten. Das heißt, in dem Foto ist nicht nur das Bild selber irgendwie drin, sondern bei Digitalfotos beispielsweise auch das Datum, wann ihr es gemacht habt, die Entfernung zu dem Objekt, das ihr fotografiert habt. Bei modernen Kameras aus Profizubehör sind teilweise Orte aus GPS-Daten irgendwie mit drauf. Dokumente wie Textverarbeitungsdokumente enthalten manchmal eine History. Das heißt, selbst wenn ihr manchmal was gelöscht habt wieder, weil ihr denkt, nee, das will ich doch nicht veröffentlichen und reinigt das Dokument nicht richtig, stellt das ins Netz, kann jemand das wieder herstellen. Das ist in der Praxis mal passiert, als irgendwie die britische Regierung den Irak-Einsatz rechtfertigen wollte, haben sie sich irgendwelche Word-Dokumente zusammengeklaubt und haben dann aber ein paar Sachen wieder rausgemacht und das dann online gestellt und es haben Journalisten dann das Format sich mal ein bisschen genauer angeguckt und festgestellt, was da rausgelöscht oder geändert wurde und konnten die Vorversion wiederherstellen. Das war dann relativ interessant, was da geändert wurde. Aber falls ihr irgendwelche sensiblen Daten veröffentlicht, die nicht raus sollen, kann das ein Problem werden. Das Gleiche gilt für Seriennummern von Hard- und Software. Also es kann euch passieren, wenn ihr mit Word irgendein Dokument anlegt, das ihr veröffentlicht wollt und wollt nicht unbedingt, dass es irgendwie auf euch zurückverfolgbar ist, dass ihr das wart. Es kann euch passieren, dass die Software die Seriennummern eurer Computer da mit reinwebt und so weiter. Ja, das Gleiche gilt dann, falls ihr Medien bespielt oder erstellt. Nehmen wir mal an, ihr habt irgendwie als Journalisten einen Informanten, der euch aus einer Behörde oder aus einer Firma irgendwelche interessanten Dokumente kopiert, dann macht das was weiß ich wo, dann sind bei modernen Kopierern und Druckern manchmal sogenannte Wasserzeichen und Seriennummern in den Dokumenten enthalten. Die können ausgewertet werden und dann ist klar, mit welchem Kopierer oder mit welchem Drucker diese Kopie erstellt wurde. Oder falls der von zu Hause euch auf eine CD die Daten drauf spielt, dann wird die Seriennummer des Brenners mit auf die CD geschrieben. Wenn ihr den Brenner irgendwo mit EC-Karte gekauft habt, dann gibt es da so eine Kette, die nachvollziehbar ist. Oder falls jemand denkt, die CD stammt von euch, dann prüft das halt, wenn er das Laufwerk in die Hände kriegt. Und ein ganz relativ neuer, aber immer mehr hinzukommender Aspekt sind sozusagen Computer, die ihr benutzt, ohne dass ihr es vielleicht bewusst macht. Und da gibt es dann so Sachen wie Druckerserver. Wenn ihr mit eurem Laptop irgendwo was ausdruckt, wo ein Druckerserver dran ist, kann sein, dass das auf diesem Server nochmal gespeichert wird, was ihr ausgedruckt habt, dann dort gelöscht wird. Es werden dort Logfiles angelegt, dass ihr um die Uhrzeit was ausgedruckt habt. Was wenige wissen, wenn ihr in einen Copyshop geht, ein modernes Kopiergerät habt, dort was kopiert, dann ist das nicht nur ein Kopierer wie früher, der das analog macht, das ist mittlerweile ein Computer mit Scanner, der liest das Dokument ein und speichert es auf eine Festplatte. Wenn ihr so eine Festplatte aus dem Copyshop euch mal durchguckt, da sind tausende von Dokumenten, die man alle wiederherstellen kann. Und Navigationsgeräte im Auto sind mittlerweile auch moderne Computer, wenn ihr dann einen Ort eingebt und wollt nicht, dass jemand weiß, wo ihr hingefahren seid, kann das ein Problem werden, weil das Navi natürlich auch dann Caches anlegt und solche Sachen speichert. Um das jetzt mal so kurz euch zu zeigen, was mit all diesen Sachen so möglich ist, da braucht ihr keine Profis zu sein. Es gibt nette Programme, die laufen sozusagen über euren Computer drüber oder über eure Festplatte. Die kann sich ein Forensiker sozusagen mal kurz einlesen. Und da braucht er gar nicht mal groß Nullen und Einsen zu interpretieren. Der kann sich so ein Programm irgendwie angucken. Und dann hat er hier, wie ihr seht, so einen Kalender. Dann sieht er, was ihr am Mittwoch gemacht habt, Donnerstag, Freitag, kann hier navigieren, zu welchem Tag, kann sagen, für was er sich interessiert, ob er sich dafür interessiert, welche Dokumente ihr wann bearbeitet habt, wie das zum Beispiel hier bei diesem extents.c der Fall ist. Firefox History ist dann, welche Webseiten ihr wann aufgemacht habt oder Bilder suchen, Musik, was auch immer, Notizen, E-Mails. Kann hier ein Suchwort eingeben und damit lässt sich relativ gut navigieren durch große Datenbestände, die man nicht kennt und relativ einfach. Das kann also auch ein Laie. Dann ist der andere Bereich, also das war jetzt sozusagen auf eurem Computer selber. Wenn der in falsche Hände kommt, dann kann jeder mal gucken, was ihr so getrieben habt die letzte Zeit. Oder die ganze Zeit bei den heutigen Speichermengen. Und der andere große Bereich ist natürlich das Internet. Also grundsätzlich kann man sagen, wenn ihr einen Internetanschluss nutzt, egal ob ihr jetzt irgendwie WLAN auf irgendwelchen Hotels oder Kongressen benutzt, ob ihr Internetanschlüsse zu Hause benutzt, UMTS oder Handynetz, das ist relativ einfach abhörbar und mitspeicherbar, was da über die Leitung läuft. Das heißt, ihr müsst das als unsichere Kommunikationswege betrachten. Im Prinzip könnt ihr euch auch damit anfreunden, dass fast jeder Klick, den ihr im Internet so macht, das heißt jede Seite, die ihr dort abruft, auch irgendwo gespeichert wird. Und grundsätzlich sollte einem auch immer im Hinterkopf bewusst sein, dass kostenlose Webdienste einem nicht aus Menschenliebe geschenkt werden. Jemand, der sowas anbietet, der möchte damit natürlich irgendwann Geld verdienen und ihr bezahlt im Prinzip bei der Nutzung mit euren Daten. Da kommen wir später nochmal dazu. Und was Kommunikation im Internet anbetrifft, ihr könnt also alle Übertragungen oder Kommunikation übers Internet ansehen, als die ihr nicht explizit verschlüsselt, als moderne Postkarten. Ja? Das ist im Prinzip habt ihr eine Postkarte, da schreibt ihr irgendwas für jemanden drauf, schickt das übers Netz. Jeder moderne Postbote, das wäre heute sozusagen der Admin oder die Provider, kann einfach mal reingucken und speichern, was ihr da schreibt und das läuft auch voll automatisch. Da braucht niemand mehr irgendwie was per Hand tun. Das können auf Kongressen Nachbarn oder irgendwie Stalker sein. Das heißt, es ist relativ transparent. Dann noch ein paar Worte, wenn ihr im Internet surft, also ganz normal Websites abruft, dann benutzt ihr im Prinzip eine IP-Adresse, die euch zugeordnet wurde. Da könnt ihr euch vorstellen, wie eine Telefonnummer, mit der ihr dann sozusagen Seiten abruft. Und da kann man dazu sagen, ihr habt wahrscheinlich dann irgendwie eine, die beim Provider euch zugeordnet ist, eurem Namen. Es gibt aber auch tatsächlich Firmen oder Institutionen, die haben eine feste. Und das ist dann problematisch, wenn ihr in irgendeiner Redaktion arbeitet. Was ich dann schon hatte, waren irgendwelche Kollegen, die haben recherchiert zu wirklich sensiblen Themen. Und die wussten nicht, dass wenn sie diese Seiten abrufen, beispielsweise wenn sie irgendwelche NPD-Seiten abrufen, dass sie mit kompletter Domain wie redaktionxy.südwestrundfunk.de da diese Sachen abrufen. Also das ist tatsächlich der Fall. Das habe ich sogar bei irgendwelchen Logfiles bei Sicherheitsbehörden gesehen vor ein paar Jahren noch, bei allen möglichen Behörden. Das heißt, falls ihr irgendwo in der Redaktion arbeitet oder in irgendeiner Firma, kann das sein, dass das wirklich ganz klar ist, wer das ganz genau da ist. Dann muss euch bewusst sein, diese Daten, also welche IP diese Seiten abruft, die ist auch dem Anbieter bekannt, der die Seiten anbietet. Also nicht nur eurem Provider, sondern nehmen wir mal an, eine INI XY bietet eine Website an auf ihrem eigenen Server, sieht sie das alles und das wird gespeichert, auch bei der, also nicht nur bei Infrastrukturanbietern. Und was euch passieren kann, dass es Logfiles gibt im eigenen Betrieb, von dem aus ihr den Internetanschluss nutzt, das ist dann da problematisch, wenn ihr das erstens gar nicht dürft, weil es vielleicht privates Surfen verboten ist, aber kritisch wird es dann, wenn das irgendwie jemand ist, ihr arbeitet irgendwo in der Redaktion und der will sich informieren, wie er euch erreichen kann, geht von der Firma auf die Website eurer Zeitung und Und erkundigt sich, wie er die Redaktion erreichen kann und weiß dann vermutlich gar nicht, dass der Administrator in der Firma selber wirklich jeden Seitenabruf der Firmencomputer sieht und dann nachvollziehen kann, wer sich da wofür interessiert hat. Dann gibt es noch sogenannte Cookies. Ich weiß nicht, sagt euch das was? Muss ich das erklären oder? Wem sagt das nichts? Okay, dann ganz kurz. Also im Prinzip, wenn ihr Seiten abruft, nehmen wir mal an, ich habe jetzt in Berlin vorher, bevor ich weg bin, hätte ich abgerufen irgendeine Suchmaschine, dann hätte die mir ein Cookie gegeben, das heißt eine Seriennummer für mich. Und zwar aus dem Grund, weil vielleicht benutze ich ja das nächste Mal eine andere IP-Adresse, zum Beispiel diese hier, weil ich dann nicht mehr in Berlin bin. Und wenn ich diese Suchmaschinenseite oder was auch immer nochmal abrufe, würde diese ID nochmal zur Maschine gesendet, die ist für mich personalisiert zusammengestellt worden. Und damit weiß dann sozusagen der Anbieter der Seite, dass ich das wieder bin, auch wenn ich von anderen Orten und so weiter zugreife. Das heißt, das ist bei Facebook, bei Google überall der Fall. Das heißt, wenn ich Facebook jetzt in Berlin abgerufen hätte, ohne mich einzuloggen, nochmal hier mit demselben Cookie, wüssten sie trotzdem, dass ich das wieder bin. Und logge ich mich mit diesem Cookie nochmal irgendwo ein, bei Facebook, was weiß ich, an welchem Ort, dann wissen sie auch, dass dieser Rechner dann tatsächlich zu meiner Person gehört, weil ich ja bei Facebook mit meinem Namen angemeldet bin. Und das ist auch mitunter ein sehr großes Problem, weil es gibt sozusagen vieles, was nicht nur auf bestimmten Seiten, das muss ich nochmal neu anfangen, aber es gibt im Prinzip technische Dinge wie Werbung oder so Knöpfe, I like von Facebook, zu denen man wissen muss, wenn ihr irgendwo auf die Seite von, was weiß ich, Donaukurier Zeitung 2.de draufgehen würdet und die haben so einen Knopf im Angebot, dass ihr sagen könnt, ich mag diese Zeitung von Facebook, dann wird dieser Teil, wo man draufklicken kann, ich mag dies oder jenes, nicht von dieser Zeitung geladen, sondern von der Seite von Facebook. Und das bedeutet, dass Facebook in dem Moment mitkriegt, dass ihr auf dieser Zeitungsseite vielleicht den oder den Artikel gelesen habt, obwohl ihr überhaupt nichts mit Facebook zu tun hattet. Und das Gleiche passiert mit Google-Werbung. Also das ist ein richtiges großes Problem, weil das natürlich zur Finanzierung vieler Seiten dient. Und wenn ihr auf eine Seite geht, wo Google-Werbung enthalten ist, wird diese Werbung von Google direkt geladen mit der Information, hallo, ich bin jetzt gerade auf dieser oder jener Seite und lese genau diesen oder jenen Zeitungsartikel. Das kriegt Google mit, obwohl ich das nicht bei Google gesucht und gelesen habe, sondern bei einer Zeitung. Und um das mal alles irgendwie ein bisschen zusammenzufassen, zeige ich euch einfach mal ein kleines Google-Suchprotokoll, was ich vor ein paar Jahren sozusagen im Hintergrund habe anlegen lassen, was Google ja standardmäßig macht. Ich habe dann einfach mal ein bisschen ein paar Internetseiten gesucht und abgesurft und wie gesagt, das sind so Suchen gewesen. Das ist klar, dass Google sowas erfährt, ne? Aber worauf ich dann wirklich draufklicke, speichern die auch. Und im Prinzip kriegen sie halt eben auch sonst noch mit, was ich abrufe, wenn es dort Werbung ist. Und an so einem Protokoll sieht man, das kann halt relativ sensibel sein, wenn ich gerade Journalist bin und in der Redaktion irgendwie mich dafür interessiere, weil es noch vor ein paar Jahren ist und das noch nicht so viele gewusst haben, warum der Schäuble Schwarzgeld von einem Waffenhändler erhalten hat und sich dann im Ausschuss nicht mehr daran erinnern kann und dann ein bisschen recherchiere. Und das Ganze ist in meinem Suchprotokoll von Google vorhanden, auf das dann vielleicht auch die Behörden Zugriff haben. Dann kann das irgendwelche Recherchen gefährden. Auch wenn ich mich privat nur dafür interessiere, geht das ja im Prinzip niemandem was an, was ich da politisch suche. Dann welche Zeitungsartikel dazu ich angeklickt habe. Suche ich nach Verdächtigem, ist das drin? Suche ich nach irgendwelchen sensiblen Daten wie Krankheitsbildern oder Sexualpraktiken? Oder noch ein Beispiel, ich suche nach einer Erziehungsberatung in Musterstadt. Ja. Muss das Google in 5 Jahren noch wissen? Also ich sage dann nee. Das Gleiche mit Arbeitgebern, wie auch immer. Dann bei der Kommunikation gilt das Gleiche wie bei den Abrufen. E-Mails und Chats sind wie Postkarten. Das ist also keine Zauberei. Wenn ihr eine E-Mail an jemanden verschickt, dann ist das eine ganz einfache Sache. Und zwar wird da nichts anderes getan, als dass ihr an einen Server, an einen E-Mail-Server einen Text sendet, der so aussieht wie das hier. Da steht dann Date, wann ihr das verschickt habt, von wem, also eure E-Mail-Adresse, Namen, für wen und dann im Prinzip hier in dem Bereich, was in dieser E-Mail drin steckt. Und das Ganze geht dann auf einen Server. Der Server verbindet sich mit dem E-Mail-Server von dem ihr das dann schickt, sagt, hallo, ich bin der E-Mail-Server X, ich habe eine Nachricht für den Herrn sowieso. Dann sagt der andere E-Mail-Server zurück, ja, gib sie her, wir führen diese E-Mail-Adresse und dann wird das im Klartext übers Internet gesendet. Und verbleibt dann auf diesem anderen Server, ja. Und dann sehen wir dann auch schon wieder dieses, dass dann Administrator ja diesen administriert. Nehmen wir an, wir sind bei GMX und haben dort diese E-Mail bekommen. Dann liegt diese einfach auf einem ganz normalen Computer oder Server bei GMX, zu dem irgendein Techniker Zugriff hat und ist dort einfach eine kleine Datei wie diese hier, wo alles im Klartext vorliegt. Das heißt, da kommt jeder dran, der meine Leitung mithört und jeder, der administrativen Zugang dazu hat. Dann zum Thema Handy. Da kommen alle Probleme eigentlich zusammen, die ich jetzt weiter vorne schon erklärt habe. Wir haben zum einen ja einen vollen Computer mit allem drum und dran, von Bildschirm, Tastatur, Speichermedien, wie auch immer, und Internet und alles zusammen. Und noch das Problem, dass ich das immer dabei habe und das mobil ist und das im Prinzip Ortung ermöglicht. Und im Prinzip ist das eine Sache, die mein Aufenthaltsort dauernd weitergibt und sendet. Und ich weiß nicht, gestern war Malte Spitz hier und hat irgendwie gezeigt, was man damit machen kann. Der hat Bewegungsprofile von sich selber irgendwie vorgespielt. Ich denke mal, das haben viele gesehen, oder? Da brauchen wir jetzt nicht noch allzu viel dazu verlieren. Falls ihr es nicht gesehen habt, euch das zum Thema Handyordnung interessiert, den Vortrag wird es ja vermutlich noch als Video geben oder bei Zeit könnt ihr die Visualisierung selber nochmal angucken. Er hat ausgerechnet, dass etwa alle 8 Minuten seine Position gespeichert wurde bei T-Online. Also man muss sich die Menge der Daten bewusst machen. Und als Zwischenfazit zu dieser Transparenz von dem Computer und dem Internetnutzung, da möchte ich einfach einen Polizisten zitieren, der in der IT-Forensik-Abteilung in Österreich arbeitet. Und der hat in einer Zeitung in einem Interview gesagt, am Ende eines Arbeitstags können wir Forensiker das Gefundene und das Gesehene nicht einfach mit dem Schließen der Bürotüre hinter uns lassen. Wir haben es mit etwas vom Intimsten zu tun, das es gibt. Bei unserer Arbeit sehen wir direkt in das Leben eines Menschen. Wir lesen seine E-Mails, kennen seinen Bekanntenkreis, wissen, welches seine Hobbys sind, was ihm wichtig und weniger wichtig ist, und lernen seine Gedanken und seine Gesinnung kennen. Dank unserem Großraumbüro. Ja, dann wollte ich euch noch ein paar Worte sagen, warum überhaupt so viel gespeichert wird. Speichern, auch wenn das immer billiger wird, ist ja trotzdem kostenintensiv und aufwendig. Und dazu jetzt, warum das Ganze passiert. Und zwar die vorhin genannte Transparenz benutzen halt große Firmen und kleine Firmen dazu, dass sie Daten über euch erheben und dann speichern für spätere Auswertungen, auch analysieren und verkaufen. Also im Prinzip geht es da um allerhand sensible Daten, ne? Es geht, ob jetzt Seitenaufrufe und Suchen sind. Allein die Suchen, was man so die letzten Jahre über gesucht hat, verrät schon relativ viel über Personen. Dann Kommunikation und Inhalte. Also wer hat mit wem kommuniziert, was wurde da besprochen, ne? Kalender, Termine, geht ja alles immer mehr zu Online-Anbietern. Also es sind alles relativ sensible Daten und es wird fast alles gespeichert, was greifbar ist. Und wie gesagt, dieses Tracking, was ich vorher erzählt hatte von Facebook und Google, die versuchen dann wirklich alles noch mitzukriegen, was ihr sonst noch macht. Wenn man das jetzt mal so übersetzen würde ins normale Leben, was die da an Techniken anwenden, recht kreativ, dann wäre das so, als würde euch irgendwie dauernd jemand folgen, sei es jetzt beim Einkaufen oder was immer, und notieren, was ihr wann angeguckt habt. Und auch wohin ihr wann wie geblickt habt, das würde dann eher auffallen, weil dann jemand hinter euch her ist, während Google da im Hintergrund dann einfach mitspeichert und das einem nicht auffällt. Aber warum werden so viele Daten gesammelt? Also da ist keine Weltverschwörung, keine Illuminaten am Werke, die jetzt irgendwie genau euch überwachen wollen und deswegen das ganz groß aufgezogen haben in dieser Infrastruktur. Das hat ganz einfach pragmatische Gründe. Wir leben hier im Kapitalismus. Das bedeutet, da geht es um Profitmaximierung. Und wenn man Profit machen will, ist das natürlich eine sinnvolle Sache, wenn man relativ viel weiß. Weil Wissen ist ja auch in der Wirtschaft Macht, nicht nur in der Politik. Wenn ich Infos sammle und weiß, wer wie viel Einfluss hat, weil er zum Beispiel diesen oder jenen Artikel in der Zeitung wie oft irgendwie liest, beziehungsweise wie oft Artikel gelesen werden, die jemand schreibt, wer Zusammenhänge kennt, Organisationsstrukturen, wer in welchen Firmen arbeitet, wer in welchen Organisationen ist, wer sich für welche Sachen interessiert und Lebensumstände, der kann natürlich bei Profitzielen relativ gut Produkte verbessern und die Kundenzufriedenheit steigern. Und das ist der einzige Grund, der offiziell sozusagen vorgegeben wird, warum all eure Daten da gespeichert und ausgewertet werden. Klar kann man, wenn man weiß, das und dies funktioniert nicht so gut und wir können das verbessern, das machen. Aber es ist im Prinzip nur ein kleiner Teil. Dann gibt's noch den Aspekt, ich kann natürlich, wenn ich über Leute viel weiß, gezielter Werbung machen. Ich brauche ja nicht jemand, wo ich weiß, der hat überhaupt nichts mit Kindern zu tun, dem brauche ich keine Windelwerbung zeigen. Das macht keinen Sinn, da verschwende ich irgendwie meine Ressourcen. Wenn ich aber jetzt von jemand weiß, dass der Babynahrung kauft, dann kann ich natürlich mir denken, der hat vielleicht mit dem Kleinkind zu tun und blende dann halt mal Windelwerbung ein. Ich kann halt gezielter Sachen machen. Aber was ich vorhin schon mit den Krankenversicherungen gesagt habe, das Ganze wird auch benutzt, um Risikopersonen oder nicht lohnende Leute auszuschließen. Ja, das ist jetzt auch nichts, was aus den Fingern gesaugt wird. Ich kenne jetzt einige Fälle, wo beispielsweise zuletzt jemand, weil er diverse Sachen von den Daten her erfüllt hat, hat er keinen Vertrag bekommen, weil er irgendwie als Jugendlicher in Neukölln wohnt und das jetzt als Datum gereicht hat, um zu sagen, der wird vielleicht nicht bezahlen oder was auch immer und der hat keinen Vertrag bekommen. Und bei vielen viel wichtigeren Sachen ist das auch der Fall. Also Krankenversicherungen handeln mit Daten, es handeln relativ viele mit Daten, um Leute auszuschließen. Das kann auch irgendwie politisch problematisch werden. Mich hat zum Beispiel mal irgendwie die CDU aus einer Veranstaltung schmeißen lassen von der Polizei, weil die Polizei denen gesagt hat, dass ich denen nicht wohlgesinnt bin und keine Hofberichterstattung machen werde, sondern mich vielleicht eher dafür interessiere, dass der Oberbürgermeister einer Großstadt, der in der CDU ist, sich da mit einem Ex-NSDAPler auf der Bühne zusammen über Menschenrechte beraten lässt. Das bedeutet, Ausschluss ist ein Ding. Dann Trends erkennen, wenn ich weiß, welche Sachen gefragt sind, welche Produkte gerade so am Hochkommen sind, kann ich da auch zielgerichtet investieren, weil ich vorher schon Unterhaltung kenne oder merke, für was interessieren sich die Leute immer mehr. Also Trends. Und schlussendlich natürlich die Daten dann als Ware aufzubereiten. Die gesammelten Daten kann man verkaufen. Und wie sowas aussieht, zeige ich euch einfach mal aus einer Originalbroschüre, weil es immer noch am beeindruckendsten ist. Das hier ist tatsächlich eine echte Broschüre, die ein paar Jahre alt ist, so wo im Prinzip Daten angeboten werden über Leute. Und da seht ihr so, was für Selektionskriterien es da gibt, ne? Mikrotyp Konsumverhalten, Gesundheit, ob ihr desinteressiert, nachlässig, bequem, informiert, ängstlich oder souverän seid, was für Medien ihr lest, was für ein Milieu ihr im Prinzip so um euch rum habt, ob es etabliert, intellektuell, postmodern, bürgerlich, traditionell, was auch immer ist. Das heißt, was für Versicherungen ihr habt, was für ein Auto, das ist jetzt tatsächlich eine echte Broschüre, um Daten zu verkaufen, die über Leute gesammelt wurden. Oh, sorry. So, dann die Problematiken, die habe ich ja schon ein bisschen aufgezeigt. Das Problem ist, dass so Datenbanken das halt nicht vergessen. Wenn ich irgendwie vor einem Jahr mir am Kiosk eine Zeitung gekauft habe, der Besitzer, der macht darüber kein Protokoll, der vergisst das vielleicht auch irgendwann. In der Datenbank bleibt drin. Dann gibt es eine hohe Konzentration bei ganz wenigen Firmen. Das heißt, Google weiß, was für Filme ihr meistens anguckt, weil YouTube einfach ein Produkt von Google ist mittlerweile. Die haben das aufgekauft. Das heißt, die wissen nicht nur, was suche ich da, was habe ich in meiner E-Mail drin, sondern was gucke ich für Videos. eBay weiß relativ viel, wer wann wie wo was gekauft hat, wie viel Geld er hat, weil er sich so oder sowas leisten kann. Und so weiter und so fort. Das ist als bei relativ wenigen Firmen konzentriert. Das Zeitübergreifende habe ich schon mal vorher gesagt, mit Facebook-Button, Google-Werbung. Bei YouTube ist es natürlich auch so eine Sache. Nehmen wir mal an, ihr geht irgendwie bei WikiLeaks und guckt euch da an, was die Hubschrauberpiloten im Irak gemacht haben, und wie sie da die Leute wie in einem Videospiel abknallen. Ja? Das Video ist eine YouTube-Einbindung. Das heißt, im Prinzip erfährt Google dadurch, dass ich von YouTube dieses Collateral Murder Video mir angucke mit der Quelle, dass ich gerade von WikiLeaks komme, erfährt Google, dass ich auf dieser Seite vorher war, speichert das auch. Dann Data Mining, man kann weitere Zusammenhänge errechnen, das zeige ich euch nachher noch mal kurz. Und im Prinzip durch ganz viele solcher Firmen gibt es jetzt ganz viele kleine Brüder, die relativ viel über uns speichern. Also es braucht kein Big Brother mehr. Es gibt viele kleine, und wenn man die Daten dann mal so alles zusammenführt, dann kommt relativ viel. Ein anderer Aspekt noch, Arbeitnehmerinnenüberwachung. Also das ist auch nicht aus der Luft gegriffen, wenn Daten erstmal massenhaft vorhanden sind, dann interessiert sich auch ein Arbeitnehmer dafür, ein Arbeitgeber dafür, was seine Leute so machen. Die Telekom hat irgendwelche Gewerkschafter, da die Telekom ja irgendwie Mobilfunk anbietet, hatten die natürlich die Daten, an welchen Orten wer war und wer mit wem kommuniziert hat, und haben einfach mal gecheckt, mit wem hatten der Gewerkschafter aus dem Aufsichtsrat so telefoniert. Die Bahn hat Ähnliches gemacht. Da gab es dann so nette Projekte wie Rubens, Topro und so weiter und so fort. Das ist jetzt so ein Protokoll. Die Maßnahme erfolgte ohne Kenntnis der Betroffenen. Zusätzlich wurden deren Büro nach Beweismaterial durchsucht. Rechercheergebnisse waren Vielzahl von Konten, kein auffallender Lebensstil, dienstlicher Bereich, was auch immer. Untersucht wurden ferner private Geld- und Kontobewegungen sowie Reisetätigkeiten und Familienverhältnisse. Wie kann die Bahn Reisetätigkeiten untersuchen? Klar, ich habe vielleicht eine Bahncard oder kaufe am Automaten mit EC-Karte, was auch immer, sammel Punkte, ne, hab Rabattpunkte und sage der Bahn damit, wo ich wann wie hinfahre. Das haben die dann genutzt, um ihre Mitarbeiter zu kontrollieren. Sowas kommt halt auch vor. Wie gesagt, die Verknüpfung all dieser Sachen, da gibt es dann so ein Gesamtbild aus ganz vielen kleinen einzelnen Puzzleteilchen. Und ich hab mal ein ganz kleines Profil mal zusammengestellt, um's mal zu zeigen. So die Stammdaten vorhin, ne, das können wir uns ja aus diesen Datensachen kaufen. Wenn ich eine Versicherung für ein Audi X21, was auch immer habe, dann habe ich vielleicht auch so ein Auto, sagt mir dann der Versicherer. Dann kann ich irgendwie sagen, weil der mit EC-Karte zahlt, kauft im Durchschnitt 2,5 Mal die Woche mit dem Durchschnittsumsatz von so und so viel ein. Dann kann man irgendwie sagen, hat zu dem Thema da gesucht, die Artikel gelesen, auf Maps die Route von da nach da berechnen lassen. Dann hat er vielleicht die Arztpraxis Müller für Psychotherapie angerufen, wahlweise Drogenberatung, Erziehungsberatung, AIDS-Beratung, was auch immer, 13 Minuten lang gesprochen. Das sind ja auch alles Sachen, die werden dann beim Telefonprovider gespeichert. Und wenn das Nummern sind wie diese, ist das ein Problem. Hat sich das und das Buch gekauft, Amazon speichert ja auch mit. Hat mit dem und dem zusammengearbeitet, vielleicht hatten die ja eine Liste bei Yahoo oder Google, mit dem man mit seinen Mitstudenten da zusammengearbeitet hat. Dann empfing er um die Uhrzeit in der Straße einen Handyanruf von dem und dem. Dann hat er sich irgendwann mal Zigaretten gekauft, ne? Und dann können wir ja sozusagen als Informatiker und Dataminer sagen, oh, da hat sich jemand Zigaretten gekauft. Wenn der das nicht nur einmal macht oder macht das öfter, dann ist das doch vermutlich ein Raucher. Also speichern wir doch die Zuordnung Kategorie Raucher und verkaufen das dann an private Krankenversicherungen, die dann irgendwie sozusagen vorher aussieben können, wenn sie vielleicht nicht versichern möchten. Wie gesagt, das mit den Windeln hatte ich schon gesagt. Welches Foto dann geschossen wurde, auf dem und dem Platz ist dann auch klar. Vielleicht habe ich es ja dann irgendwie bei Google Picasa oder bei Flickr hochgestellt. Das Datum von dem Foto ist ja dann drin in den Metadaten. Dann hat er vielleicht per EC-Karte mit der und der Nummer, die ist ja dann auf ihn einzig belegt und bleibt ja meistens. Also so oft wechselt man seine Kontonummer nicht. In der und der Straße vielleicht gerade Kondome und Wein gekauft. Danach ist das Handy abgeschaltet und nicht erreichbar, wird ja auch gespeichert, ne? Weil es kommen ja keine Anrufe rein, wenn man sonst viel telefoniert. Dann irgendwie ein paar Stunden später vielleicht wieder eingeschaltet und war in dem und dem Standort erreichbar. Und da sieht man dann einfach, da sind teilweise Daten draus ersichtlich, die niemals so gesagt oder gespeichert wurden, aber allein, dass ich mir diese Zusammenhänge dann einfach rumrechne, komme ich da auf interessante Informationen. Und dadurch, dass ich dann so viele Daten habe, weckt das natürlich Begehrlichkeiten. Das heißt, die Daten werden dann auch genutzt von Behörden, Geheimdiensten und Kriminellen. Kriminellen, weil es lohnt sich ja einfach, wenn so viele auf einem Haufen sind. Da kann man das dann relativ effizient machen. So, das waren jetzt so die Privatbereiche. Dann noch zu den Behörden muss man sagen, es gibt in Deutschland eine Telekommunikationsüberwachungsverordnung, TKÜV. Das bedeutet, es gibt Vorschriften, nachdem Telekommunikationsanbieter wie Handy- oder Telefonanbieter dem Staat Zugriff geben müssen bei Bedarf auf eure Daten, wen ihr wann anruft und falls nötig dann auch, welche Inhalte ihr drüber sprecht. Die Vorratsdatenspeicherung, wie gesagt, war gestern Thema bei Malte Spitz Vortrag. Guckt euch das nochmal an. Da soll das ja dann von allen gespeichert werden. Dann hat die Polizei eigene Datensammlungen über politisch aktive Leute. Das ist auch sehr interessant. Da sieht man dann solche Sachen. Das ist jetzt mal ein Auszug aus so einer Polizeiakte. Ich hoffe, das ist groß genug. Moment. Und ihr seht da so ein Stück Akte. Und was da das Interessante ist, Moment. Ja, hier Straftat oder Ereignis, das heißt, ihr müsst nichts mit einer Straftat zu tun haben, ne? Ereignis ist nämlich sonstiges Ereignis und dann Vorgangstyp Tätigkeitsregistrierung, also nicht irgendwie, ihr habt da gerade jemanden was über den Kopf gehauen oder sowas, sondern Tätigkeitsregistrierung, Vorgangsstartung normal abgeschlossen, der Mensch war dann gerade auf dem Brückenbrunch der CDU auf dem Gelände, der und der. Und wenn man sich mal anguckt, was der sonst noch, wie viele Einträge der hat, weil der politisch aktiv ist und relativ viel unterwegs ist, da sieht man dann irgendwie, wie viele Tätigkeitsregistrierungen da irgendwie zum Normalfall werden, die überhaupt nichts mit Strafverfahren zu tun haben, sondern einfach mit Interesse der Polizei an politisch aktiven Leuten. Ihr könnt euch diese Akte runterladen, die gibt es im Internet unter Grasemann oder auf der Seite, die ich euch nachher nochmal zeige. Das Ermittlungsverfahren Handygate hier, das war gestern ein großes Thema. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht mehr allzu viel drüber verlieren. Und dann gibt es noch ein Problem, selbst wenn jetzt irgendwelche Firmen überhaupt keine Lust hätten, der Polizei was rauszugeben von all den gespeicherten Daten, die sie über euch haben, wenn die Polizei sagt, da ist eine Straftat passiert und der ist da im Fokus, dann kann die Polizei sagen, der Provider oder der Internetdiensteanbieter ist ein Zeuge und als Zeuge kann man auch eine Durchsuchung bekommen und muss Daten rausgeben, falls die Polizei sich dafür interessiert. Da gibt es dann als Zeuge auch gar kein Recht zu sagen, nö, was ihr noch als Beschuldigter habt, sondern das wird dann rausgegeben. Falls ihr irgendwo wart und da rumfotografiert habt, mir ist das passiert, ich habe eine Demonstration fotografiert und das hat ausgereicht, um einen Durchsuchungsbefehl beim Gericht zu beantragen. Die haben bei mir alle Datenträger mitgenommen und Computer, weil sie gesagt haben, es besteht die Möglichkeit, dass auf einem dieser Datenträger eventuell ein Foto von dieser Demonstration zu finden ist, das bei Aufklärung von Straftaten, die dort stattgefunden haben, hilft. Also da habe ich überhaupt keine Rechte, weil ich bin dann so Zeuge. Ich hatte noch das Glück, als Journalist muss ich dann nicht sagen, irgendwie, was ich so da mitbekommen habe. Wenn das euch trifft, dann seid ihr Zeugen, müsst ihr theoretisch da sogar aussagen. Aber erst ab Staatsanwalt. Bei der Polizei sagt man nicht aus, da kommen wir später nochmal zu. So. Ja, von Geheimdiensten braucht man gar nicht reden. Da ist so viel Dreck am Stecken. Ihr könnt das auf der Seite, die ich euch nachher zeige, nochmal nachlesen. Aber grundsätzlich darf man nicht naiv sein und Polizisten sind keine Heiligen. Es gibt sehr viele Vorurteile gegenüber Polizisten. Eins der Vorurteile ist, dass die sich immer an Recht und Gesetz halten. Hier gibt es zig Beispiele, dass das nicht immer der Fall ist. Zig Beschlagnahmen, die rechtswidrig waren, bei LaborNet, das war eine Gewerkschaftsvernetzungsplattform im Internet, da haben sie dann irgendwie eine Razzia gemacht und mitgenommen, was sie für Informanten haben, mit wem die Kontakt hatten, mit welchen Betriebsräten, mit welchen Leuten. Und so eine Ohrfeige, die es dann oft in der Zeitung zu lesen gibt, ne? Eine große Ohrfeige für die Staatsanwaltschaft XY, das Ding war rechtswidrig, ja. So eine Ohrfeige, die ist laut, die knallt ein bisschen, tut aber nicht weh. Und die Daten, die man da bei dieser illegalen Maßnahme sozusagen durchgeguckt hat, die sind durchgeguckt, die vergisst dann auch keiner mehr. Also ist so eine Ohrfeige nützt dann im Nachhinein nicht allzu viel. Zu Korruption gibt es auch genug Fälle. Ich habe einen Fall verlinkt auf meiner Website, wo in Hessen dann irgendwie Polizisten aus der Polizeidatenbank Daten an organisierte Kriminelle verkauft haben. Könnt ihr dann in der FR ein bisschen drüber nachlesen. Oder gab auch schon Fälle, wo ein Polizist den Liebhaber seiner Frau abgehört hat und so Kram. Also da als Zwischenfazit so zu Behörden und Politik kann ich da auch einfach nur einen Journalistenlehrer da zitieren, der schreibt in seinem Buch, die anfängliche Ungläubigkeit über das, was vor sich ging, der nüchternen Erkenntnis gewichen war, dass Ausspionieren, heimliches Abhören, Irreführungen und bewusste Täuschung, Einbruch und Manipulation, Vernichtung von Beweismitteln durch die Polizei, Lügen und Meineide vor Gericht, offenbar Selbstverständlichkeiten auch im politischen Gewerbe und nicht nur im kriminellen Milieu repräsentierten. So, wie gesagt, wir haben schon einige Fälle von Missbrauch gehabt. Da brauche ich jetzt nicht mehr allzu viele nennen. Die könnt ihr euch auf meiner Website dann durchlesen. Aber eins ist noch erwähnenswert. Wie gesagt, wenn so ein Unternehmen sich entscheidet, ob ihm der Markt wichtiger ist in dem Land, wo sich da neu aufstellt oder irgendwelche Menschenrechte. Guckt euch an, was Yahoo gemacht hat. Da hat die Regierung irgendwie Yahoo gefragt, ey, wir hatten diese Regierungskritik da veröffentlicht. Wir haben hier eine Adresse, ihr habt mehr Daten zu dem, schickt uns das mal, haben sie gemacht. Der Journalist ist 10 Jahre zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Kann man nachlesen bei Reporter ohne Grenzen und so weiter. Das heißt, mit den Daten lässt sich halt an verschiedensten Stellen relativ viel Missbrauch treiben, es sind sehr viele. Und am sichersten sind halt wirklich die Daten, die es nicht gibt, weil sie nicht gespeichert wurden. So, ich zeige einmal zwei. Aufgrund der Zeit noch mal ganz schnell. Es gibt da so dieses Vorurteil mittlerweile, was früher vielleicht noch so ein bisschen der Fall war, dass dass das so viele Daten sind, dass kein Mensch das mehr auswerten kann. Ja? Das hat sich aber schon lange erledigt und die IT-Leistung, die nimmt zu. Also es gibt immer mehr Datenerhebungen, die Speicherung wird billiger, leichter, einfacher und schneller. Und ich habe da ein Beispiel nur mal irgendwie mein erstes Computersystem gegen das jetzige mal verglichen. Ja? Ich bin dabei beim Prozessor auf den Faktor 5600 gekommen, beim Arbeitsspeicher auf 62.000 und im Vergleich zu einer Diskette damals mit 0,16 Megabyte, mit der man auch schon relativ viel speichern konnte, zur heutigen Festplatte bin ich beim Faktor 6.250.000. Also wie gesagt, Faktor, ne? So 6 Millionen mal mehr kann ich heute drauf speichern als damals. Ich habe eine Beispielrechnung gemacht für ein Bewegungsprofil von 100 Millionen Leuten. Das wären dann alle in der BRD. Und bin dann durch irgendwelche Algorithmen und Komprimierungssachen drauf gekommen, dass ich im Prinzip das auf einer kleinen Festplatte einen ganzen Monat speichern könnte, wer, wo, was, wann, war, auf 2 Meter genau von wirklich 100 Millionen Leuten. Also das lässt sich mittlerweile machen. Und wie gesagt, selbst wenn zu viele Infos sind, ich habe ja Filter, was stören mich zig Millionen Infos, wenn ich da einfach mal kurz in die Suchmaske eingeben kann, mich interessiert jetzt der oder die. Zeitungsarchive, ich bin noch irgendwie vor 15 Jahren zu einer Zeitung gegangen, habe mich für bestimmte Leute und Politiker interessiert, da musste ich irgendwie so einen ganzen riesen Schrank irgendwie die Zeitung komplett durchgehen und mir da irgendwie alle Artikel durchgucken, ob da was dazu steht. Heute habe ich eine Suchmaske, Volltextrecherche und kriege das. Man kann relativ viel rausrechnen. Wie gesagt, hier noch ein nettes Beispiel, ne? Dass Daten manchmal mehr aussagen, als einem lieb ist. Ne? Wenn jetzt irgendwie ganz viele Leute, die den Baseballschläger hier gekauft haben, nicht als Zusatzprodukt Baseball, sondern sowas hier kaufen, wie Pfefferspray oder die Masken oder Handschuhe, dann kann man sich da relativ viel zusammenreimen, obwohl das nie so in der Datenbank ursprünglich gespeichert wurde. Tja, dann habe ich halt noch was ganz interessant und wichtig ist, wenn ich ganz, ganz viele Datensätze habe, dann kann ich natürlich jetzt als Polizist, der sich jetzt anguckt, wer in Dresden da im Februar telefoniert hat, brauche ich mir jetzt nicht alles komplett irgendwie die Millionen von Datensätze durchgucken, da lasse ich dann irgendwie eine Auswertung drüber fahren und mache mir dann im Prinzip ein Diagramm, die Software automatisch macht. Und dann kann man sich das vorstellen, wenn sowas in so einer Form dann vorliegt, ist das viel einfacher. Da sehe ich dann, aha, die Gewerkschaftsgruppe hat hier mit der Kirchengruppe mal hier kommuniziert und da hatten sie dann noch einen Anruf von der Antifa und hier haben sie dann noch den Politiker aus der oder der Partei angerufen. Da braucht es dann nicht wirklich irgendwelche ellenlangen Listen, die dann irgendwie unübersichtlich werden. Es gibt ja nette Tools. Ihr kennt das vielleicht dann bei StudiVZ, ja, da gehe ich als Informatiker jetzt nicht rein und klicke mich über 1000 Links, da ist es für mich viel bequemer. Moment. Es ist für mich viel bequemer, so einen Crawler rüberlaufen zu lassen und dann habe ich hier eure Bekannten, kann dann suchen irgendwie nach SAR, Sarah, was auch immer. Also das geht dann irgendwie automatisch. Ja, also wie gesagt, unbewältigbare Datenflut, das kann man vergessen. Und ich mache jetzt mal im Eiltempo noch mal kurz ein paar Stichworte. Aber im Prinzip, was tatsächlich sinnvoll ist gegen all diese Probleme ist, wenn ihr Datenspuren vermeidet, die nicht nötig sind, das wären dann manchmal, wie an bestimmten Tagen, dann einfach mal Geräte für bestimmte Zwecke nicht zu nutzen. Ja? Sei das jetzt das Handy oder der Computer, der muss nicht alles wissen. Benutzt auf keinen Fall Kundenkarten, Payback und Deutschlandcard, die wollen euch nichts schenken, die wollen wissen, was ihr wann gekauft habt und wie viel. Wenn ihr das benutzt, wird das natürlich dann gespeichert. Also keine Kundenkarten, benutzt möglichst Bargeld. Wenn ich mit EC-Karte zahle, zahle ich mit meiner eigenen Kontonummer. Wie gesagt, die bleibt dann meistens längere Zeit. Wenn ich sensible Reisen mache, zahle ich die auch nicht mit EC-Karte, nicht mit per Bankeinzug und sammle auch nicht Punkte auf der Bahncard dafür, ne? Dazu ist sie ja da, dass die Bahn weiß, wann ich wohin gefahren bin. Wenn ich im Internet irgendwelche Dienste abrufe, die es nichts anzugehen hat, wer ich bin, dann melde ich mich da nicht an mit meinem vollen Namen, sondern mit Pseudonym. Und sensible Internetrecherchen, sei es in der Redaktion oder in politischen Gruppen, die solltet ihr dann wirklich über Tor machen, weil darüber wird dann anonymisiert, was ihr abgerufen habt, und der die Seite anbietet, das ist dann manchmal eine Behörde, die einfach guckt, wer interessiert sich für welches Thema, und der ist dann gleich terrorverdächtig, gab es auch schon mal. Also bei solchen Sachen sollte man dann Tor benutzen. Und dann gibt es im Prinzip noch, also was man nicht vermeiden kann, sollte man dann wenigstens schützen. Und beim Computer kann man sagen, das Wichtigste, was ihr da machen solltet, ist eure komplette Festplatte verschlüsseln, weil wenn ihr das tut und habt ein langes Passwort, dann kann man nicht all diese Sachen machen, die ich vorher euch aufgezeigt habe, mit dieser Analyse, wann wer was gemacht hat, und eure Dokumente sind nicht zugreifbar. Und das Ding ist, dass die Benutzung von der Verschlüsselung im Alltag total einfach ist. Ihr müsst wirklich nur beim Starten eures Computers ein längeres Passwort eingeben und danach läuft alles wie vorher auch. Vielleicht 1% langsamer, das merkt ihr heute gar nicht mehr. Aber das Ding ist relativ sicher und ihr müsst euch einmal damit beschäftigen, das mal einzurichten. Das dauert ein bisschen, aber danach geht es wirklich nur darum, Passwort eintippen, Computer startet, fertig. Bei E-Mail-Kommunikation und Chat ist das leider schon erheblich komplizierter. Aber es lohnt sich, wenn ich nicht möchte, dass alle mitkriegen, was ich kommuniziere, und dass das dann nicht gespeichert wird, macht das sehr viel Sinn. Cookies sollte man löschen lassen nach Beenden und möglichst auch keine Spyware-Tools benutzen, wie Google Toolbar oder sowas, die dazu gemacht worden sind, falls keine Google-Werbung da ist, dass Google trotzdem mitkriegt, wo ihr hinsurft. Ihr müsst bei ein paar Sachen aufpassen. Es gibt ein paar Fallen, also seid euch bei manchen Schutzsachen nicht zu sicher. Ja. Dann ganz wichtig, wenn ihr Sachen verschlüsselt, seid ihr nicht anonym. Das heißt, diese schönen Diagramme, die ich vorher gezeigt habe, wer mit wem kommuniziert, wenn ihr verschlüsselt seid, kann man die trotzdem noch machen. Ja. Man kann nicht mehr herausfinden, was ihr da gelabert habt oder besprochen, um was es ging. Das kann man nicht, und das ist ja schon mal eine gute Sache, aber aufpassen, ne? Also verschlüsselt ist nicht gleich anonym. Passt bei Passwörtern auf, lest euch das nochmal ein bisschen an. Möglichst lange macht sehr viel Sinn. Macht irgendeinen Nonsenssatz, der nirgends in einem Buch steht, oder bloß keine Parole benutzen oder irgendwas, was häufig vorkommt. Einfach einen Satz, der wirklich gar keinen Sinn macht. Mein blauer Hund ist zum 43. Mal um die gelbe Ecke gelaufen oder sowas. Ist schon mal super lang, aber kommt nirgends irgendwo so vor. Und das ist dann für Leute, die sich dann nicht merken können, irgendwelche Sonderzeichen und Zahlen irgendwo zwischendrin oder sowas. Dann macht lieber so einen langen Satz. Verwendet Passwörter nicht mehrfach. Wenn ihr bei GMX ein E-Mail-Passwort setzt, mit dem ihr eure Festplatte verschlüsselt habt, dann kann die Polizei bei GMX fragen, was hat er für ein Passwort, hat dann das für die Festplatte, das macht keinen Sinn. Benutzt verschiedene Sachen für verschiedene Sachen. Und tut das Verschlüsselungspasswort für die Festplatte lieber einen leicht merkbaren Nonsenssatz, als das neben den Computer auf den Zettel zu schreiben. Habe ich alles schon gesehen. Das, ja. Wie gesagt, verschlüssel die ganze Platte, nicht nur einzelne Dateien. Das hatte ich vorher ja schon ein bisschen angerissen. Wenn ihr nur Dateien macht, dann werden die ja dann dabei vielleicht gelöscht und nicht wirklich gelöscht, und uns bleiben an manchen Ecken Daten kleben, an die ihr nicht gedacht habt. Wiegt euch nie in hundertprozentige Sicherheit, die gibt's da nicht, aber relativ viel mit wenig. Ja, ich fasse das mal zusammen. Also wir haben massive Eingriffe in Privatsphäre und mangelnden Datenschutz. Um die Rechtslage, so was Datenschutzgesetze angeht, da schert sich kein Schwein drum. Das ist alles irgendwie, was die Informatik angeht, so kompliziert, da gibt es kaum Kontrollen. Das heißt, die Wirtschaftsunternehmen, die IT machen, die sind intransparent und verfolgen natürlich nur wirtschaftliche Interessen. Bei den Richtigen gibt es dann aber wenig Wissen, dafür aber umso mehr Begehrlichkeiten bei staatlichen Stellen. Der Missbrauch ist so einfach wie nie durch irgendwelche Tools. Seid nicht allzu naiv, wenn eine Firma sagt, don't be evil, ja, dann mag das schön klingen. Ich war jetzt im Nahen Osten beim arabischen Frühling und da hat die Regierungspartei an die Wand gemalt, Human Rights, Democracy und Selbstbestimmung oder sowas. Ja, man kann viel sagen. Die Frage ist, was wird getan? Dann denkt nicht, dass aufgrund der Menge da, ja, das hatten wir. Ja, seid nicht allzu naiv, die Behörden sind nicht alles Heilige, ne, die immer nur fürs Gute kämpfen, das weiß man ja hier. Die wichtigsten Maßnahmen, technisch hatte ich gerade schon gesagt, keine Rabattkarten, Cookies weg, Festplatte verschlüsseln, Kommunikation. Und dann, wie gesagt, zu politischen und sozialen Sachen, das finde ich noch ganz wichtig, so nicht auf die Technik nur achten, ne? Werdet da nicht nur, weil so viel möglich ist, paranoid, sondern wägt halt ab, was irgendwie wie wann Sinn macht, was man nicht speichert, was man nicht eintippt und benutzt halt irgendwie Verschlüsselung. Ein wenig Schutz hilft schon relativ viel. Also wie gesagt, so einmal die Festplatte verschlüsseln, wenn die dann wegkommt bei einer Hausdurchsuchung oder was auch immer. Oder wenn man einen Laptop verliert, was irgendwie hundertfach an Flughäfen passiert oder wenn der geklaut wird, kommt nicht jeder super einfach an die Daten. Ihr wisst ja, also Profi-Angriffe, ja, wenn jemand sich wirklich auskennt, kommt er auch mit Tricks an eure Daten. Nicht, weil er dann den Verschlüsselungsalgorithmus knackt, sondern weil er halt einfach viel Ahnung hat und dann sich irgendwie euer Passwort irgendwie mit Tricks verschafft, sei es jetzt Videoüberwachung oder spät das irgendwie aus durchs Fenster mit super tollen Objektiven. Da ist viel möglich, aber es erfordert super viel Aufwand. Also es ist im Prinzip möglich, bei einzelnen Leuten tatsächlich an so geschützte Daten zu kommen, aber es ist nicht möglich, das wirklich bei einer ganzen Masse von Leuten zu machen, wie sie zum Beispiel in Dresden im Februar auf der Straße ist. Das heißt, die dadurch geschütztere, breitere Masse, wenn ihr sowas dann mitkriegt, dass dann so heftig Leute angegangen werden, ne, da solidarisch sein, aber im Prinzip so Massensachen sind nicht mehr möglich. Und ihr solltet halt nicht nur für euch das machen, sondern andere sensibilisieren, weil was bringt euch das, wenn ihr eure Daten sicher habt und auch irgendwie sagt, ich speichere meine Adressdaten nicht bei Google, ich tue auch meine Fotos nicht auf Facebook hoch, aber euer Freund, eure Freundin von der Party nimmt euer Foto, stellt das auf Facebook, ja, oder ihr trefft euch mit irgendjemand und der benutzt Google-Kalenderdienste und trägt eure Adresse und zusammen mit dem Termin verknüpft das, dann weiß Google, dass ihr dort wart, obwohl ihr Google selber nicht benutzt. Genauso, wenn euch jemand per Google E-Mail schreibt mit sensiblem Inhalt, kriegt Google Bescheid, was ihr so als E-Mails empfangt, obwohl ihr selber nicht bei Google seid. Da zum Lachen nochmal irgendwie so, ne? Ihr könnt super sichere Infrastrukturen machen, wie das zum Beispiel die israelische Armee macht, ne? Wenn jemand denkt, er ist ein toller Hecht, muss sich da profilieren auf Facebook und lässt sich fotografieren in der Kommandozentrale, wo die Pläne hier irgendwie frei zugänglich sind, stellt das auf Facebook, dann könnt ihr noch so tollen Schutz basteln. Ne? Und was noch ganz wichtig ist, nicht nur Technik verschlüsseln, wenn die Polizei zu euch kommt, macht euch Druck und sagt, jetzt rückt mal das Passwort raus, beschäftigt euch mit Aussageverweigerung. Jeder hat das Recht, der beschuldigt wird, irgendwas getan zu haben, dass er der Polizei nichts sagt. Ja? Das ist super wichtig. Und bei all dem Technikkram würde ich euch echt empfehlen, lest euch mal auch Psychologie und soziale Sachen durch und empfehle euch das Buch Durch die Wüste. Da geht es nämlich darum, wie verhalte ich mich, wenn mir tatsächlich jemand nicht technisch, sondern persönlich mich angreift und welche Rechte habe ich, warum muss ich wann wie nix sagen. Die Polizei wird nicht kommen und sagen, übrigens, sie haben natürlich das Recht, die Aussage zu verweigern. So, das sagen die vielleicht pro forma, aber sie raten dir ganz bestimmt nicht dazu. Das ist aber das einzig Richtige in so Fällen. Das heißt, informiert euch über diese Sachen nochmal deutlich mehr. Dann müsst ihr euch politisch engagieren, bevor die ganz neuen Techniken alle kommen. Wenn da diese ganzen neuen Sachen von Indec bis Co. Irgendwie wirklich überall auf der Straße installiert sind, dann nützt das nichts, wenn wir hier unsere Laptops verschlüsselt haben. Wenn das gesellschaftlich überall da ist, dann kann man sich da sehr schwer entziehen. Und trotzdem mit der Technik nicht aufhalten lassen. Also am 13.2. oder wann auch immer das im Februar ist, da können wir ja alle uns mal wieder treffen, bei irgendwelchen Blockaden oder bei irgendwelchen Aktionen. Und vergesst nicht Leute in anderen Ländern. Das, was hier passiert mit der Überwachung, die Auswirkungen, das ist hier in Deutschland echt ein Furz. Und es gibt in Deutschland irgendwie Firmen, die stellen Überwachungssoftware her und liefern das an Regime, in denen Folter, Todesstrafe und Morde gibt. Und ich zeige euch hier mal so eine Broschüre von Nokia Siemens. Die schreiben dann als Produktpräsentationsbroschüre: Without security, there is no freedom. Das ist eine Werbebroschüre für Überwachungstechnik. Und ich habe euch vorher ja dieses Diagramm gezeigt. So, hier sieht man das dann im Einsatz. Das ist eine Monitoring-Einheit von Nokia Siemens, die dann im Nahen Osten zum Beispiel gebraucht wird. Und da gucken sich dann die Behörden an, wer dann auf die Straße geht, wo sie sind, mit wem sie kommunizieren. Und wenn die Leute Pech haben, werden sie dann halt abgeknallt. Also wir sollten uns da bewusst machen, das wird hier in Deutschland hergestellt, solche Software wird exportiert. Die Politik schert sich da gar nicht drum. Die FDP sagt gerade, das ist unkritisch. Ihr könnt das alles noch mal genauer nachlesen. Alles zu den genannten Themen mit Belegen, mit irgendwelchen Originaldokumenten könnt ihr euch bei selbstdatenschutz.info dann nochmal genauer reinziehen, und dort gibt es dann auch Anleitungen, wie man Sachen verschlüsselt. Und ich werde jetzt mal nochmal ganz frech und überziehe nochmal 2 Minuten, weil eine der ganz großen Probleme ist, dass die Leute, die sich nicht so mit Algorithmen und Mathematik und Faktoren und so weiter beschäftigen, will ich euch noch mal kurz zeigen, wie das mit diesen privaten und öffentlichen Schlüsseln ist, weil das relativ viele nicht gleich auf Anhieb verstehen. Und im Prinzip, wenn man verschlüsseln will, dann als Grundsache erstmal, lasst es nicht euren Provider tun. Auch GMX und Web.de bietet euch verschlüsselte E-Mails, aber die verschlüsseln nur sozusagen den Kanal zu ihnen. Das heißt, euer Nachbar kann da nichts mitkriegen, und hier auf dem Kongress kann auch niemand lesen, was ihr da abruft. Aber bei GMX und Web.de ist diese E-Mail dann im Klartext vorhanden und wird dann an die Behörden dort weitergegeben. Das heißt, alle Verschlüsselung, die Sinn macht, ist, wenn ihr das zwischen euch macht, also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, nicht nur dem Provider, sondern von euch zu dem anderen oder der anderen. Und dazu müssen auf beiden Seiten im Prinzip die Leute das einrichten. Das müsst ihr nur einmal tun. Es ist einmal Aufwand, das einzurichten, das zu verstehen bei allen, die beteiligt sind. Aber danach schreibe ich einfach in meinem E-Mail-Client die E-Mail, und der Rest läuft automatisch. Ihr braucht euch da nicht drum kümmern. Und das Prinzip, wonach das funktioniert, ist so: Jeder der Beteiligten legt sich ein Schlüsselpaar an, und dazu gehört ein privater und ein öffentlicher Schlüssel. Ja? Und damit es nicht allzu kompliziert wird, stellt euch mal vor, das ist mein Schlüsselpaar. Ich habe hier einen Brieföffner, das ist mein privater Schlüssel, und ich habe Umschläge, das ist mein öffentlicher Schlüssel. Ja? Und ich kann diesen öffentlichen Schlüssel, das heißt die Umschläge, kann ich wirklich jedem weitergeben. Ich kann das hier an die Tür dranheften, in den Aushangordner, was auch immer. Kann sich jeder mitnehmen. Wenn mir dort jemand was einpackt mit meinem öffentlichen Schlüssel, das heißt die E-Mail oder die Postkarte da reintut, dann ist das mathematisch so in Verbindung, dass nur ich mit meinem privaten Schlüssel das wieder aufmachen kann. Ja? Das heißt, ich gebe das niemals weg. Ich werde niemals meinen privaten Schlüssel irgendwo versenden, egal wer mich danach fragt, was auch immer. Den öffentlichen kann ich veröffentlichen. Und zusammen ist das halt ein nettes Werkzeug, dass nur ich dran komme, wie mir jemand sozusagen die Postkarte packt. Wie gesagt, ganz vieles konnte ich hier nicht ansprechen, aber ihr könnt das nachlesen. Da gibt's Anleitungen, Belege auf Selbstdatenschutzinfo. Wer es ganz krass braucht, weil er irgendwelche Whistleblower schützen muss, weil er Journalist ist, der sollte sich auch nochmal ganz genau mit irgendwelchen Spuren in Dokumenten und sowas auseinandersetzen, nochmal unten. Und dann wurde ich noch gebeten, dass ihr Feedback abgeben sollt auf der Seite, die hier irgendwo steht. Und entschuldige mich bei den Nachkommenden, dass ich jetzt ein bisschen überzogen habe. Danke. Okay.
Also ich glaube, noch 3 oder 4 Minuten können wir uns nehmen und Fragen beantworten. Wer hat Fragen an den Markus?
Ja, also erstmal sehr wichtiges Thema, das dass auch klar wird, dass man das nur selbst machen kann und nicht irgendwelchen Behörden irgendwas glauben sollte, was sie irgendwie schützen oder nicht. Ja, Entschuldigung. Ja, was ich noch interessant finde, das ist in letzter Zeit, es gibt zum Beispiel eine relativ neue Firefox-Extension namens Request Policy, die zum Beispiel alle Cross-Site-Requests erstmal per Default blockt und nur man kann das erlauben, wie zum Beispiel auch bei NoScripts und ja, da sind auch viele Sachen, die einen auch einfach erstmal bewusst machen, was es alles für Requests gibt und sowas, denke ich, sollte viel populärer werden. Die Leute sollten irgendwie merken, was sie davon haben oder nicht, wenn sie irgendwelche Daten weggeben und was sie weggeben, wenn sie es weggeben. Und das ist einfach ein Bewusstsein da.
Ja, das ist wahr, aber weil du gerade auch gesagt hast, NoScript als Beispiel ist ein super Programm, das ist aber für die meisten Leute viel zu kompliziert. Das mag hier in dem Bereich eine andere Sache sein, aber da sind dann noch wirklich Entwicklerinnen und Entwickler gefordert, diese Sachen ein bisschen einfacher einsetzbar zu machen für Leute, die jetzt wirklich da jetzt im Politikbereich irgendwie aktiv sind oder sich mit anderen Sachen beschäftigen. Also von daher, da sehe ich dann persönlich noch so ein bisschen Nachholbedarf bei den Tools.
Ja, auf jeden Fall, aber die Message macht es selbst, das macht niemand für euch, ist, denke ich, wichtig.
Weitere Fragen oder Anmerkungen? Ja. Okay, dann danke nochmal.
Ja, bitte und sorry nochmal für die Nachkommenden.